Guten Tag. Mein Name ist Friedrich von Mansberg und ich würde Ihnen gerne in den nächsten Minuten einige Informationen und Gedanken mit auf den Weg geben zur Vorbereitung auf die Produktion West Side Story, die am 22. Juni 2024 als letzte Premiere der Spielzeit 2023-24 am Theater Lüneburg die erste Aufführung erleben wird. Die West Side Story entstand in über sechsjähriger Arbeit und eröffnete am Broadway 1957. Ein Team von damals schon sehr erfolgreichen vier jungen Männern hat diese West Side Story, die einmalig ist, Ungeheuerliches schuf und so vorher wie nachher nie wieder entstehen konnte, entwickelt. Das ist neben dem Komponisten Leonard Bernstein, der Texter und ebenfalls Komponist Stephen Sondheim, der die Liedtexte für die West Side Story geschrieben hat. Und da ist Arthur Lawrence, der das Buch der West Side Story schrieb. Das Ganze geht zurück auf eine Idee von Jerome Robbins, aber der lieferte nicht nur die Idee für die West Side Story, sondern choreografierte und inszenierte auch die Uraufführung, eben 1957 am Broadway. Was macht die West Side Story zu so etwas Außergewöhnlichem? Vielleicht zu einer der fünf größten Werke des Musiktheaters. In der Broadway-Tradition der Nachkriegsjahre des 20. Jahrhunderts war es ein ungeheuerlicher Gedanke, Elemente der Show und des Tanzes, der leichten Muse und Unterhaltung zu verknüpfen mit einer Geschichte, die einem Klassiker entlehnt ist, nämlich dem Klassiker Romeo und Julia von Shakespeare, mit musikalischen Einflüssen, die weit in die Welt der Oper wie der zeitgenössischen seriösen Musik hineinreichen und eine Geschichte, die alles andere als leicht und mit einem Happy End ausgestattet ist. Worum geht es in der West Side Story? Die verfeindeten Jugendbanden der alteingesessenen Jets, also weißer Amerikaner, und der neu zugezogenen Sharks, Puerto Ricaner, liefern sich erbitterte Straßenkämpfe. Wir befinden uns, anders als bei Romeo und Julia, im New York der damaligen Gegenwart, also in den 1950er Jahren. Die Jets unter ihrem Anführer Riff wollen die Sharks mit deren Anführer Bernardo zu einem entscheidenden Kampf um die Vormachtstellung im Viertel fordern. Riff bittet für diesen wichtigen Kampf seinen besten Freund und ehemaligen Mitbegründer der Jets, Tony, der auch vormals Anführer der Jets war, um Unterstützung. Bernardo und Chino, ein Freund Bernardos, holen Maria, die Schwester Bernardos, und Bernardos Freundin Anita ab, um sie zum Tanzen auszuführen. Beim Tanzen in der Turnhalle will Riff Bernardo die Aufforderung zum Kampf überbringen. Aber dort begegnen sich auch Maria und Tony zum ersten Mal. Und es ist die für Opern und Musicals typische Liebe auf den ersten Blick. Als Tony erfährt, dass Maria Bernardos Schwester ist, folgt er ihr heimlich nach Hause. Und es folgt die berühmte Balkonszene. Sie gestehen sich ihre Liebe und verabreden sich für den nächsten Tag dort, wo Maria arbeitet, nämlich in einem Laden mit Trautenboden. Unter den Sharks entbrennt ein Streit über die Vor- und Nachteile der neuen und der alten Heimat. Das ist das berühmte Lied America, wo einige sich nach Puerto Rico zurücksehnen und andere sagen, das gibt es gar nicht, was ihr euch da erträumt. Amerika ist das Land of Opportunity. Der Kriegsrat zwischen den Jets und den Sharks wird schließlich in Docs Laden abgehalten. Genau genommen hat Doc eine Wäscherei. Man einigt sich schließlich auf Betreiben von Tony hin auf einen fairen Zweikampf, ohne Waffen, also nur mit Fäusten. Wenig später ertappt Anita, Maria und Tony bei einem heimlichen Stelldichein in eben jenem Laden für Brautmoden. Maria bittet Tony, den Kampf gänzlich zu verhindern. Das allerdings misslingt, seine Beschwichtigungsversuche scheitern. Ganz im Gegenteil, der Kampf gerät außer Kontrolle, plötzlich wird mit Messern gekämpft und Bernardo ersticht Rev, woraufhin Tony in wilder Wut Bernardo tötet. Pause. Im zweiten Teil starten wir mit einer unwissenden Maria, die immer noch glaubt, sie ist die glücklichste junge Frau auf der Welt. Sie weiß noch nichts von dem tragischen Ausgang des Kampfes und feiert sich und die neu gewonnene Schönheit aus Verliebtheit. Dabei bringt Chino ihr die Nachricht von Bernardos Tod und kurz darauf stürzt auch Tony herein. Er bittet sie um Verzeihung. Die beiden bleiben zusammen, sie versichern sich erneut ihrer gegenseitigen Liebe. Tony will sich in Docs Laden, also in dem Waschsalon, verstecken und später mit dem Geld von Doc und Maria fliehen. Die Jets wiederum sinnen auf Rache und erfahren, dass Chino für die Sharks Tony umbringen will. Sie beschließen, Tony zu warnen und landen ebenfalls in Docs Laden. Anita ist schwer getroffen über den Tod von Bernardo, dessen Freundin sie ja war, und versucht Maria zu überzeugen, sich Tony aus dem Kopf zu schlagen. Doch Maria lässt sich in ihrer Liebe nicht beirren, ganz im Gegenteil. Sie überzeugt Anita davon, dass wer einmal liebt, sich zu dieser Liebe auf ewig bekennen muss. Anita erklärt ihr Chinos Mordpläne und Maria will Tony natürlich sofort warnen. Doch der Polizist Shrank tritt dazwischen mit einem Verhör. So schickt sie Anita zu Docs Laden, um die Warnung auszusprechen. Die beiden sollen zusammenbleiben. Das findet nun auch Anita und sie geht zu Docs Laden, wo sie auf die Jets trifft. Die werden sie aufhalten, erniedrigen, quälen und fast vergewaltigen. Im letzten Moment geht Doc dazwischen. Voller Wut behauptet Anita nun, dass Chino Maria erschossen hat. Und Doc überbringt Tony diese schreckliche Nachricht. Daraufhin läuft Tony in die Arme von Chino und kurz bevor Maria ihn erreicht, drückt Chino ab. Tony stirbt in Marias Armen. Über der Vorlage Romeo und Julia von Shakespeare gibt es wenige, aber dafür umso bedeutsamere Änderungen. Das betrifft zum einen die Tatsache, dass in Bernsteins West Side Story die Ursprungsfamilien keine Rolle mehr spielen. Es sind die Wahlfamilien, die Gangs, die alles bestimmen, zu denen man dazugehören muss. Und die andere bedeutsame Änderung ist, im Gegensatz zu Romeo und Julia, wo Shakespeare beide ProtagonistInnen am Ende sterben lässt, bleibt Maria zum Schluss am Leben. Sie stirbt nicht. Sie ergreift Chinos Waffe und fragt, wie man sie benutzt, wie viele sie damit töten könne, damit noch eine letzte Kugel übrig bleibe, um sich selbst zu töten. Sie sagt, ich kann jetzt töten, weil ich hassen kann. So dunkel, so ohne Aussicht, auf Hoffnung, auf Glück, auf Erlösung endet das Musical. Bedeutsam an der Geschichte von Tony und Maria und den Jets und den Sharks ist, die Feindbilder sind austauschbar. Der Gegenstand des Kampfes zu vernachlässigen, ein paar Meter Straße. Die Jets sind nicht die Guten und die Sharks die Bösen oder umgekehrt. Feindbilder sind austauschbar. Der Kampf ist das, was beide Gruppen ausmacht. Der ganze Lebensinhalt wird durch den Kampf bestimmt. Olaf Schmidt, der Choreograf und Regisseur unserer West Side Story, erteilt sich die Regie mit Christina Schmidt, haben für das Bühnenbild eine sehr klare Idee verfolgt. Große amerikanische Billboards, also Werbeflächen, überragen das Bühnenbild. Sie sind allerdings in der Höhe angebracht und für die Menschen, die sich in der Arena unterhalb dieser Billboards tummeln, unerreichbar. Gleichzeitig sind diese Billboards schon in die Jahre gekommen. Sie sind vor langer Zeit schon aufgehängt worden. Verheißungen des amerikanischen Traums, Verheißungen von Wohlstand und Aufstieg, die für die jungen Menschen, die hier um diese paar Meter Straße kämpfen, unerreichbar bleiben. Und damit ist das zentrale Thema der West Side Story jedenfalls in den Augen von Olaf und Christina Schmidt benannt. Es sind jene falschen Versprechungen auf Wohlstand und Glück, die die Menschen haben verhärten lassen. Die Jugendlichen haben keinerlei Perspektive und sie tun das, was Menschen furchtbarerweise auch heute noch allzu leicht tun. Sie suchen sich die einfachen Feindbilder, diejenigen, die nicht dazugehören, und sie bekämpfen die vermeintlich noch Schwächeren, statt sich gegen die Zustände aufzulehnen, die die Ungleichbehandlung erzeugen und ihr Glück verhindern. Hoffnung besteht in der West Side Story von Leonard Bernstein kaum. Sie ist formuliert in jenem berühmten Lied Somewhere, aber sie bleibt eben ein undefiniertes Somewhere, Somehow, Someday, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Eine konkrete Hoffnung ist nicht in Sicht. Die Menschen bleiben bis zum Schluss gefangen in ihrem Kreislauf aus Wut, Verzweiflung, Enttäuschung, Gewalt, Schmerz, Wut, Verzweiflung und Enttäuschung. Was lässt sich zu Bernsteins Musik sagen? Die ersten Ideen hatte Bernstein, 1918 geboren, bereits 1949 entwickelt, in Zusammenarbeit mit kongenialen Partnern, den Textdichtern Arthur Lawrence und Stephen Sondheim und vor allem mit seinem Freund, dem Broadway-Choreografen Jerome Robbins. Es erforderte viel Mut, echte Konflikte von der Straße auf die Bühne zu bringen, und sie setzten sich zum Ziel dafür, die Elemente von Schauspiel, Show, Oper, Song, Jazz, Blues, Migrantenmusik, Prosa und Lyrik, Hohem und Niederem miteinander zu verbinden. Musikalisch ist das Werk ausgesprochen vielfältig. Opernhafte Momente wechseln ab mit symphonischen Gedanken, mit großen symphonischen Vorbildern auch, mit Balladen und Musical-Songs und großen Ensembles. Das Wichtige bei Bernsteins Musik, vielleicht stärker als in allen Musicals vor oder nach ihm, ist, dass sie dahingehend opernhaften Charakter hat, dass die Musik an vielen Stellen quasi mehr weiß, als die DarstellerInnen über sich selbst wissen. Die Musik erzählt neben Sprache und Tanz und Körperhandlung selbst etwas über die Geschichte. Sie fügt eigene Bedeutungsebenen hinzu, in ihrer Schärfe und Härte, in ihrer Sehnsucht und Verträumtheit, in ihrer Unsicherheit und rhythmischen Offenheit, auch bis zum Schluss in ihrer Unaufgelöstheit. Bernstein nimmt die großen Traditionen der Liebesmusik aus der Oper auf, ohne sie zeitgenössisch aufzulösen, sondern vielmehr, indem er die Brüche offenlegt, die Vielschichtigkeiten nutzt und die Unversöhnlichkeit auch der musikalischen Stile nebeneinander stellt, stellen Bernstein und sein Team der Gegenwart und, wenn man so will, bis heute auch unserer Gegenwart ein vernichtendes, dunkles Zeugnis aus. Rassismus und die Unterdrückung der nicht nur schwarzen Bevölkerung sind in den USA der 50er Jahre an der Tagesordnung, auch wenn die Mittel- und Oberschicht von einem beispiellosen wirtschaftlichen Boom erfasst werden. Im Theater aber wagen Bernstein und seine Mitstreiter also etwas zu dieser Zeit Ungeheuerliches. Glasklare Sozialkritik, die Auseinandersetzung mit den unhaltbaren gesellschaftlichen Zuständen der unmittelbaren Gegenwart und das alles massentauglich und unter Einbeziehung populärer kultureller Strömungen, das hat es in Deutschland zuletzt vielleicht bei der Drei-Groschen-Oper von Brecht und Weil gegeben. So unterschiedlich dieses Stück ist, so anders als die West Side Story, so ähnlich doch die Herangehensweise und auch die Wirkung. Und heute? Am Theater Lüneburg feiert die West Side Story 2 Wochen nach der Europawahl vom 9. Juni 2024 Premiere. Eine Wahl, in der überdeutlich zutage getreten ist, wie stark gerade junge Menschen sich alleingelassen und nicht wahrgenommen fühlen, kein Vertrauen in die Welt und Haltungen der Erwachsenen haben und in großer Zahl rechtsextremen Parteien ihre Stimme geben. Es scheint, als nähmen junge Menschen ihre Umgebung zunehmend als feindlich wahr. Eine Umgebung, in der nur der Starke gewinnen kann, in der es um die Bewahrung eigener Lebensräume geht, um Ausgrenzung und um Härte. Eine Umgebung schließlich, in der Menschenverachtung, Rassismus und Gewalt wieder zum legitimen Mittel werden. Und so hilflos wie in der West Side Story die Erwachsenen um Schwenk, Krupke und Doc den jungen Menschen gegenüberstehen, so hilflos erscheinen die Reaktionen der Älteren auch heute. In der West Side Story bleibt wenig Platz für Optimismus. Die Hoffnung liegt nur im Irgendwo. Bald 70 Jahre nach der Uraufführung sind wir diesem Irgendwo kaum einen Schritt näher gekommen.